das passiert. Im ersten Moment fällt mir nur eins ein. Das, was auch im Lied, im Eingangslied so wunderbar rüberkam: Ich kann Gott einfach danken. Und wenn ich ihm danke, dann sprechen wir auch von Anbetung. Und Anbetung und Lobpreis, das soll das Thema heute Morgen sein. Im Lexikon steht, Anbetung ist eine betende Verehrung eines Gottes. Gut so, ganz allgemein. Wir dürfen wissen, nicht eines Gottes, sondern des Gottes an sich. Es gibt nur einen Gott. Und bei Anbetung und betende Verehrung, da steckt natürlich das Wort Gebet drin. Gebet. Ich spreche mit Gott. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das? Oder wie habe ich das schon oft gemacht? Und wie merke ich bei manch anderen, wie geht denn das? Und jetzt sage ich es mal so ganz flapsig. Da sage ich, guten Tag, Gott, dass du da bist. Aber das wollte ich dir noch sagen. Pass mal auf. Ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das und ich brauche das. Und das hätte ich doch gern auch noch. Und da fehlt es mir und dort fehlt es mir und da und da und da. Und wenn ich dann mit all meinen Bitten, was mir alles fehlt und was ich meiner Meinung nach brauche, wenn ich damit fertig bin, dann sage ich danke, auf Wiedersehen. Wir sagen Amen, okay. Aber in dem Moment, wo ich jemanden anbete und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann geht in ein stilles Kämmerlein. Sprecht mit ihm wie mit einem engen Vertrauten. Und normalerweise, wenn ich mit einem ganz engen Vertrauten spreche, dann spreche ich mit denen nicht nur über die Dinge, die mir jetzt gerade wichtig sind, sondern dann geht es ja auch darum, überhaupt, was ist dem anderen wichtig, was ist mir wichtig, einfach ihm zu sagen, schön, dass du da bist. Und dann gehe ich in dieses stille Kämmerlein, so sagt Jesus, und er sagt auch, und das dürfen wir, glaube ich, ganz, ganz arg wissen. Gott weiß, was wir brauchen. Was wir wirklich brauchen. Oftmals erwische ich mich dabei, dass ich gerne Dinge hätte, die ich dann später nicht bekomme. Und wenn ich dann weiter darüber nachdenke, stelle ich fest, bin ich fast schon froh, dass ich das nicht gekriegt habe. Also bei manchen Dingen, da denke ich mir, das ist für mich wichtig und ich bekomme es nicht. Und dann denke ich mir, ja, warum jetzt nicht? Aber Gott weiß, was ich brauche, vor allem, was ich in diesem Moment brauche. Das ist ja wichtig. Also Anbetung, das heißt vom Gebet, vom Inhalt her, wird Anbetung etwas ganz anderes sein. Ich werde mich nicht mehr mit dem beschäftigen, was ich brauche, sondern ich werde mich damit beschäftigen, was er ist, dass er überhaupt da ist, dass es ihn überhaupt gibt. Die Bibel sagt, er ist groß, er ist mächtig, er ist wunderschön, er ist strahlend, er ist herrlich. So herrlich, so schön, dass wir Menschen in unserem weltlichen, in unserem irdischen Dasein überhaupt nicht in der Lage sind, es überhaupt sehen zu können. Wir halten das gar nicht aus. Es gab nur einmal einen, der durfte. Aber sicherlich auch das war nur eine ganz abgeschwächte Form. Das war Moses, der durfte einmal Gott von Angesicht sehen. Und die Israeliten hinterher, die haben das gesehen, weil das Gesicht von Mose hat unwahrscheinlich gestrahlt und deshalb musste er sein Gesicht verdecken, weil die anderen konnten das nicht aushalten. Gut, dieses Strahlen und diese Herrlichkeit hat mit der Zeit ja auch mal abgenommen, aber für den ersten Moment ein Widerspiegeln dessen, wie Gott ist und wie herrlich er ist. Seine Schönheit. Und dann gibt es ein Gebet, wir nennen das auch sozusagen das Gebet der Gebete, ihr alle kennt es, das Vaterunser. Und in diesem Vater unser heißt es als allererstes, geheiligt werde dein Name. Namen waren im Bereich des Alten Testamentes von ganz besonderer Bedeutung. Denn sie waren nicht nur ein Name, so wie jetzt so Namen bei uns, sondern sie waren gleichzeitig ein Ausdruck dessen, was derjenige, der diesen Namen hat, was er ist, was er kann, welche Bestimmung er hat. Da gibt es auch eine Reihe von Namen für unseren Herrn. Und jetzt müsste... Ihr habt ja etwas Zeit mitgebracht, ja. Namen, die ihr sicherlich alle kennt. Sie werden sicherlich gleich da auf dem Bild nochmal erscheinen. Zum Beispiel wird er vorgestellt als derjenige, ich bin, der ich bin. Dieses Yahweh heißt eigentlich der Ewige. Der Einzige. Vorhin hat es funktioniert. Geheimnis der Technik. Okay. Also, dann probieren wir es halt so. Ihr müsst jetzt etwas mehr mir zuhören. Also. Der Ewige, der Einzige, der immer war, der gerade momentan ist und der auch immer sein wird. Oder denken wir an den Begriff Elohim. Derjenige, der dieses All geschaffen hat. Aber nicht nur dieses All, sondern wenn man sich das anguckt mit diesen Milliarden von Sternen und Sonnen, wofür hat er die geschaffen? Für dich und für mich. Dass wenn wir nachts, wenn keine Wolken am Himmel sind, nach oben gucken können und furchtbar viele Sternchen sehen. Wenn er die nicht geschaffen hätte, würden wir die nicht sehen. Dann wäre es da oben dunkel. Er hat die Welt geschaffen, diese Erde, die Pflanzen. Geradezu fantastisch. Er hat Dinge gemacht, nur für uns. Es heißt, er ist El Shaddai, der Allmächtige. Seine Allmacht. Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, was das bedeutet. Oder Adonai, der Herr aller Herren. Da gibt es keinen, der eventuell irgendwo ähnlich ist und auch wieder hochkommt oder so. Nein, er ist derjenige, der über allen steht. Oder so Namen, die vielleicht nicht so häufig geläufig sind, Jireh. Yahweh Jireh, der Versorger. Er versorgt dich. Morgens, wenn wir aufstehen, danke ich dafür, dass ich aufstehen durfte, dass ich aufwachen durfte. Es ist nicht selbstverständlich. Vor allem, dass ich das dann auch noch mitkriege, dass ich jetzt wach bin. Dass ich aufstehen kann. Dass ich Gedanken formulieren kann. Dass ich aufstehen, was zu essen habe, dass ich Wasser habe, das ich trinken kann, ist nicht selbstverständlich. Ich könnte woanders auf der Welt leben und dann gäbe es das eben nicht. Dass ich Ruhe und Frieden habe, dass ich nicht Angst haben muss, dass irgendwo in den nächsten Sekunden hier irgendwo eine Rakete einschlägt. Oder ihr auf dem Weg hierher, dass ihr nicht Angst haben müsstet, dass ihr irgendwo notiert werdet und ihr später ja vielleicht sogar ins Gefängnis geworfen werdet dafür, dass ihr heute hierher gekommen seid. Es gibt eine Stelle, da sagt der Herr, ich bin Yahweh Rapha. Ich bin dein Arzt. Derjenige, der dich heilt. Und gerade, wenn ich das so sagen darf, in dem Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand meiner Frau, das ist ganz toll. Die Ärzte sind offensichtlich totale Statistiker. Man hat da irgendwelche Symptome und dann sagt man, naja, wenn man das und das und das hat, dann könnte es wahrscheinlich das und das sein. Und wenn ich ein Medikament bekomme, dann garantiert mir keiner, dass dieses Medikament wirkt. Es könnte. Wenn, dann ist es gut gewesen. Wenn nicht, probieren wir was anderes. Gott braucht nicht drum zu probieren. Der weiß, was mir wirklich fehlt. Und der weiß auch, was mir heilt. Der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, sicherlich wieder ein Begriff, den wir sehr, sehr häufig sehen, der einfach mitgeht und der Heerscharen, das hat was mit Heer zu tun, das hat was mit Kampf zu tun, was eben früher in den Anfängen, ja leider nicht nur in den Anfängen, sondern bis heute gerade sein Volk immer wieder hat, dass es sich gegen Feinde wehren muss. Und dann Einnahmen, den ja, wenn ich sage Yahweh Yesha, Yesha, Yesha heißt in der Urform derjenige, der rettet. Und dieses Yesha ist abgewandelt worden und aus der abgewandelten Form, die kennen wir, Yeshua, griechisches Begriff Jesus. Also das alles sind so Begriffe, und wenn man sich die mal so vorstellt, dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, wo man innehalten muss, wo man einfach Gott dafür danken muss, Herr, du bist so unwahrscheinlich. Ich gebe dir etwas zurück, ich muss einfach Danke sagen, muss dich deinen Namen ehren. Und dieser Name, so steht es geschrieben, ist ein Name, der über allen Namen ist. Und alles muss sich unter diesem Namen beugen. Nicht ein paar Dinge. Alles. Absolut alles. Wenn ich jetzt so einen Bogen schlagen darf zu unserem Bibelstudium, dann war da etwas, wo jeder sagen würde, ja klar, aber trotzdem, ich wiederhole es jetzt nochmal. Diese Haltung, als Haltung an sich, hat nichts mit Anbetung zu tun. Vielleicht verspannt es mir gerade den Nacken. Oder ich mache sonst was. Oder ich bin in meinen Gedanken ganz woanders. Das heißt, Anbetung auch mit dem Falten der Hände als Beispiel hat noch nichts an sich mit Anbetung zu tun. Das ist ein Zeichen, ja, aber wenn ich in Gedanken, in meinem Herzen nicht dabei bin, dann ist das keine Anbetung. Und es steht geschrieben, Gott sieht in dein Herz und er weiß, wie es in deinem Herzen aussieht. Also ist Anbetung eine Herzensangelegenheit. Und sie ist etwas, was wir an ganz, ganz vielen Stellen im Wort Gottes finden, was Gott eigentlich will. Da steht zum Beispiel in Offenbarung 14, im Vers 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist nahe gekommen und betet ihn an. Der, der den Himmel und die Erde und Meere und Wasserquellen gemacht hat. Oder im Johannes 4, Vers 23. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht Anbeter, die sich wirklich in ihrer ganzen Herzenshaltung auf diese Anbetung einlassen und ihn in Geist und Wahrheit, also auch in dem, was im Wort Gottes steht, Anbetung. Kommunikation mit Gott. Und dann lesen wir im Psalm 100, im Vers 2 und im Vers 4, dient dem Herrn mit Freuden. Dient. Mit Freuden. Ah, ja. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. preist ihn, dankt seinem Namen. Also Gott verehren, das steht in Wikipedia, hat was mit Gottesdienst zu tun. Gottesdienst ist etwas, was wir heute hier machen. Und ich denke, nicht nur hier bei uns, sondern in vielen anderen, die heute Gottesdienst feiern, gehört Lobpreis. Wir haben am Anfang an ein Lied gesungen, Vorhöfe mit Lobgesang, gehört mit dazu. Lobpreis ist Bestandteil eines Gottesdienstes. Ganz besonders, wir beten am Anfang und sagen, wir sind uns sicher, wir glauben, dass du da bist. Und dann steht im Psalm 22 im Vers 4, du bist heilig und du thronst. Und dieses Thronen ist ein Wohnen. Du wohnst unter den Lobgesängen Israels, und weil Israel sein Volk ist und wir eingepfropft sind, können wir das auch auf uns beziehen. Er wohnt im Lobpreis. Also wenn ihr Gott lobt und wenn hier vorne gespielt wird und ihr singt, dann wohnt Gott bei euch. Und Lobpreis hat zwei Elemente. Das ist einmal die Musik und das ist zum anderen der Text. Und Musik, das ist etwas, da kann man sich so richtig treiben lassen. Musik in vielen Fällen ist das Mittel, um Emotionen zu projizieren, um irgendetwas rüberzubringen. Aber Musik ist keine Erfindung der Neuzeit. Gott selbst wollte, dass Musik gemacht wird. Und er hat David angewiesen und damit hat es weitergegeben. Und so lesen wir im 1. Chroniker, im 15. Kapitel, im 16. Vers. Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger zu bestellen mit Musikinstrumenten, Harfen und Zittern und Zimbeln, damit sie laut musizieren und ihre Stimme erheben mit Freude. Oder im Psalm 81 heißt es, jubelt Gott zu unserer Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs, hebt an den Gesang und lasst das Tamburin ertönen, die liebliche Zither sanfte Harfe. Also Musik ist etwas, was Gott will und es soll auch wirklich nicht so ganz leim können. Und es heißt ja auch, wem das Herz überläuft, dem geht der Mund auf. Also bitte nicht nur die anderen singen lassen und zuhören, mitsingen. Und da gibt es mit Sicherheit schon wieder der eine oder andere, der sagt dann, oh, ich kann nicht singen. Wer sagt das schon? Du kannst nicht singen. Sagen doch die anderen, du singst aber nicht für die anderen, du singst für Gott. Also ist auch Musik und Lobpreis eine Haltung, die von innen kommt. Natürlich sollte es so sein, dass diejenigen, die Musik spielen, ihr Musikinstrument beherrschen. Aber die beste Perfektion allein reicht nicht aus. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der ganz fantastisch sein Musikinstrument beherrscht. Und trotzdem habt ihr vielleicht alle selber auch schon mal gesehen, da springt irgendwo, dieser Funke springt nicht über. Ja, man sieht, gut, der kann das ganz toll und der trifft auch alle Noten, aber irgendwo ist die Melodie nicht erkennbar und wie das Ganze so funktioniert, ist nicht so erkennbar und da spielt einer mehr so für sich als für die anderen. Nein. Musik muss laut genug sein, damit jeder diese Melodie mithört und sich an diese Melodie mit angleichen kann. Sie muss leise genug sein, damit ich nicht von der Musik erschlagen werde. Und ich denke mir jetzt gerade ganz besonders, man merkt euch an, dass ihr mit dem Herzen dabei seid. Vielen Dank für eure Musik, eure Tätigkeit hier. Und manchmal, wenn ich so ein Lied öfter singe, dann ist es ganz toll, dann kann ich die Augen zumachen, weil ich den Text kenne und ich kenne die Melodie und dann kann ich mich so richtig dieser ganzen, diesem Gesang hingeben und jedes Wort sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Aber dieses auswendig Können hat natürlich auch seinen Knackpunkt, würde ich es mal so sagen. Wenn ich etwas auswendig kann, dann ist es vielleicht auch was ganz Automatisches. Dann kann es auch sein, dass ich was runtersinge und die einzelnen Worte schon gar nicht mehr so für mich verinnerliche. Dass ich eigentlich so nebenher mit meinen Gedanken was ganz was anderes tue. Und speziell, man sagt ja immer gerade so, die sogenannten alten Lieder. Dinge, die wir schon ganz oft gesungen haben, das sind die tollen. Ja, die kann ich auswendig und das ist auch ganz toll, aber manchmal stimmt vielleicht der Text nicht. Oder es wird etwas ausgedrückt in einer Art, wo ich mir heute schon Schwierigkeiten habe, überhaupt das Wort zu verstehen. Also da ist es sicherlich schwierig, gerade auch für das Lobpreisteam, die richtigen Lieder auszuwählen, Lieder, die zum Gottesdienst passen, Lieder, die zum Thema passen. Was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt alte Lieder oder nehme ich andere Lieder? Und dann lese ich in Jesaja 42, Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied. Ups, darf ich jetzt die alten nicht mehr singen? Ist das jetzt ein Aus für alle alten Lieder? Und dann hatten wir zum Thema Lobpreis im Bibelstudium auch dieses Thema mit dem neuen Lied. Und dann hieß es, nee, ein neues Lied ist ein ganz neues Lied, so wie das Wort neues Lied es eigentlich beschreibt. Im Urtext steht dort mehr oder weniger ein absolut neues Lied. Das heißt, wir alle sind jetzt plötzlich als Texter und Komponist gefragt? Vielleicht fühlt sich jetzt da mancher so ein bisschen überfordert und sagt, oh. Und dann ist es ja nur etwas vielleicht, was mir so im Rahmen ist und nicht so den anderen. Und wir durften dann sehen, ja, wenn ich an Anbetung denke und ich denke an Gebet und ich denke an Kommunikation mit Gott, dann muss diese Kommunikation ja nicht immer im rein gesprochenen Wort ablaufen. Ich könnte ja auch das, was ich ihm sagen will, ihm vorsingen. Mit meinen Worten. Vielleicht hänge ich mich an eine Melodie an oder an Teile einer Melodie, die mir vielleicht gerade in den Sinn kommen. Vielleicht gibt mir auch der Heilige Geist gerade diese Melodie in den Sinn. Aber es wird auch nicht jedes Mal die gleiche Melodie und es werden auch nicht jedes Mal die gleichen Worte sein. Aber dann habe ich, so wie wir erfahren durften in der Bibelstunde, tatsächlich ein neues Lied gesungen. Ich darf also auch im Gebet nicht reden, ich darf singen. Und im Rahmen von den Gaben des Heiligen Geistes, da gibt es ja auch das Sprachengebet und dann gibt es den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, Sprachengebet, aber speziell dann, wenn ich singe, dann fällt mir das noch um ein Vielfaches leichter und fühle mich da hinterher wesentlich erbauter. Singt dem Herrn ein neues Lied. Probiert es doch mal aus. Lobpreis. Im Gottesdienst durchschnittlich 5 Lieder. Jedes Lied Schallplattenlänge, also maximal so 4 Minuten pro Lied. 20 Minuten. Einmal in der Woche passt. Im Psalm 34, Vers 2 steht, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Also alle Zeit und beständig hat für mich dann mit jedem Sonntag 20 Minuten nicht mehr so viel zu tun. Preisen alle Zeit ist für mich dann öfters. Jetzt kann ich sagen, okay, Lobpreis könnte für mich auch sein, ihm vorzusingen, was ich so glaube. Ich glaube an dich. Könnte sein, ein Zeugnis seiner Größe, seiner Herrlichkeit, ein Dank für seine Taten. Vater, ich danke dir. Und wenn ich dann wie ein Psalmist das formuliert hat, sage, Herr, ich preise dich, den allmächtigen Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erde und aller Dinge und lobe dich und bete dich an, weil du alles so wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt hast. Und wenn das ein Psalm ist und alle Psalmen waren Lieder, dann merkt, oh da, das kann ich auch singen. Und da kann ich mir auch durchaus meine eigene Melodie dazu kreieren. Wir lesen im Alten Testament, da gab es einen König, Saul. Und im Alten Testament heißt es, ja, er hatte wohl einen, wurde von einem komischen Geist befallen. Also er war wohl nicht immer so fit und er war manchmal depressiv und war manchmal, heute würde man sagen, nicht so cool drauf. Hat man ihn da zum Psychiater geschickt? Nein. Gott hat es ermöglicht, dass David zu ihm kam und ihm Loblieder vorgesungen hat, ihn in Musik dargebracht hat. Und es heißt, und als Saul diese Musik hörte, da wurde er ruhig und da wich dieser Geist von ihm. Und wenn ich dann so an mich denke, dann stelle ich fest, es gibt manchmal so Tage, da bin ich auch nicht so hundertprozentig riesig gut drauf. Meistens dann, wenn ich dann auch noch im Auto unterwegs bin, und ihr kennt es ja vielleicht, immer dann, wenn ich im Auto unterwegs bin, sind vor mir all diejenigen, die mit Sicherheit nicht Auto fahren können. Die nur da sind, um mich zu stören und mich daran zu hindern, möglichst schnell wohin zu kommen. Und wenn ich dann so eine CD einlege mit Lobpreis, dann stelle ich plötzlich fest, wow, ich habe plötzlich Zeit. Und, also mir ist es bisher immer so gegangen, ich bin immer noch rechtzeitig gekommen, obwohl ich vorher hätte sagen können, das schaffe ich nie, ich komme mit Sicherheit zu spät. Und plötzlich hatte ich Zeit und alles lief und plötzlich konnten die da vorne doch auch noch fahren. Sie haben es plötzlich auch gemerkt, wie das geht und ich bin rechtzeitig gekommen. Lobpreis. Heilt. Und wenn die Seele innerlich heil ist, dann heilt sie vielleicht auch dann die äußeren Dinge. Da gibt es eine andere Geschichte im Alten Testament. Da wurde das Volk Israel von allen Seiten von Feinden umringt. Und diese hatten sich aufgemacht, Israel zu vernichten. Und sie haben ein riesengroßes Heer zusammengestellt und ich weiß nicht, aber das Verhältnis dürfte so irgendwo so um die, was weiß ich, 10 oder 20 zu 1 gewesen sein. Ein Israeli und da hatte mindestens 10 oder 20 Gegner. Also unter normalen Umständen würde man sagen, keine Chance, gibt's nichts. So mit Speer und Schwert könnt ihr vergessen. Und dann sagt Gott, hey, nicht die besten Kämpfer in die erste Reihe, sondern die Lobpreisband nach vorn, würde man heute sagen. Wie denn das? Ich glaube, die Gegner haben da mit Sicherheit, waren nicht nur erstaunt, sondern sie haben sich da unwahrscheinlich belustigt. Guck mal, die schicken uns nicht irgendwelche Schwertkämpfer, sondern irgendwelche mit Zither und Posaune vorn dran. Und die sollen uns vielleicht auch noch ein Ständchen spielen und uns damit einladen, dass wir dann endlich kommen und die alle den Garaus machen. Aber Gott wohnt im Lobpreis. Er ist gegenwärtig. Und wir können dann lesen, die haben gespielt und Gott hat die Gegner so sehr verwirrt, dass sie nicht gegen Israel kämpften, sondern gegen sich selber kämpften und zum Schluss war von den Gegnern keiner mehr da. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Posaunisten und den Zither- und Zimbelspielern gegangen ist, als man ihnen gesagt hat, und ihr geht jetzt nach vorne in die erste Reihe und spielt. Aber spätestens als alles fertig war, da wussten sie, so einen Gott haben wir. Die Musikkapelle gegen ein Heer und die Musikkapelle gewinnt. Und dann gibt es so spezielle Situationen, ja, wo Lobpreis helfen kann. Aber Lobpreis, ähnlich wie Anbetung, ist nicht etwas, was ich abrufe, auch nicht für 20 Minuten, sondern es muss täglich sein. Wir haben ja gehört, alle Zeit, beständig. Und dann schreibt Paulus an die Kolosser, und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Etwas, was so schnell überlesen wird, tut alles. Also auch den Lobpreis. Oder an die Korinther schreibt ihr, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Egal was du tust, tu es zur Ehre Gottes. Und wenn du Lobpreis dabei machst, umso besser. Dann ehrst du Gott. Zusammengefasst für mich, Gott sucht wahre Anbeter. Er sucht Menschen, die ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Die ihn loben und preisen. Und Lobpreis ist Anbetung. Ich beschreibe Gott, wie er ist und was er ist. Nicht unbedingt, was er gerade in diesem Moment oder gestern oder vorgestern für mich getan hat, sondern einfach, was er ist. Und Anbetung und Lobpreis ist eine Herzensangelegenheit. Lobpreis ist gesungene Anbetung. Kann Glaubensbekenntnis sein, kann Zeugnis sein. Zeugnis nicht nur für all diejenigen, die mich gerade hören, also für die sichtbare Welt, sondern auch für die unsichtbare Welt. Auch die werden hören, was ich sage. Und Lobpreis bringt mich unmittelbar in die Gegenwart Gottes, in die Nähe Gottes. Denn wenn ich singe, weiß ich, Gott wohnt im Lobpreis, ist da. Und es gibt ganz viele Fälle, ich habe so ein paar Beispiele genannt, wo Gott auch wirklich seine Nähe demonstriert. Also Lobpreis kann in schwierigen Zeiten mir helfen. Und Lobpreis sollte jeder machen. Und sollte nicht nur als Event irgendwann mal am Sonntag oder als Lobpreisabend irgendwo in der Gemeinde stattfinden. Sicherlich auch ganz besonders, um ganz besondere Zeiten zu haben, um dort Gott zu loben und zu preisen. Aber es sollte es auch etwas sein, was wir beständig machen. Und dieses beständig machen bringt mich jetzt in der Überleitung zum Abendmahl. Abendmahl, wir erinnern uns, was Gott der Vater geplant hat und sein Sohn, der diesen Plan ausgeführt hat. Wir bezeugen durch die Teilnahme am Abendmahl, dass wir das glauben, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. Wir loben und preisen Gott für seine Güte und seine Gnade. Ihn als das, was er selbst sich vorgestellt hat, Yahweh, Yeshua, Yeshua, der Retter, uns, der errettet hat. Ich denke, wir sollten jetzt einen kurzen Moment in der Stille uns auf dieses Abendmahl vorbereiten, wo ihr alle herzlich eingeladen seid. Dazu bitte aufstehen. Kurz bevor Jesus die Erde verließ, hat er seinen Jüngern zugesichert: Ich gebe euch nicht das, was die Welt braucht und was das hier auf der Welt gibt, sondern ich gebe euch etwas, das von mir kommt. Es wird immer übersetzt mit dem Begriff Frieden. Aber dieses Wort Shalom ist mehr als nur Frieden oder das Abwesenheit von Feindschaft, sondern es ist eine allumfassende Frieden und eine allumfassende Versorgung auf allen Lebensbereichen, die einen umgibt. Das bedeutet dieses Wort Shalom. Und so spreche ich euch jetzt dieses Shalom zu. Jesus hat gesagt, mein Shalom gebe ich euch. Und dieses Shalom soll euch heute und in der nächsten Woche, das soll euch in eurem Leben begleiten und über euch kommen und euch spürbar in euch wirken. Seid gesegnet. Amen.